Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man die Erholung weit genug vor das Rennen selber setzt. Also ich glaube, ganz häufig sollte man es schaffen, das Wochenende, also wenn jetzt fiktiv du nächstes Wochenende das Rennen hättest, wäre dieses Wochenende dein Erholungswochenende, wo du es schaffst, vielleicht nochmal 2-3 Nächte wirklich auch deutlich länger zu schlafen, als du es vielleicht unter der Woche schaffst.
Du trainierst seit Wochen, hast unzählige Kilometer hinter dir und der Wettkampftag rückt immer näher. Doch jetzt beginnt die Phase, in der weniger oft mehr ist. Stichwort Tapering. In den letzten Wochen vor dem Rennen geht es nicht mehr darum, härter zu trainieren, sondern smarter. Und was das heißt, verrät uns Profitrainer Philipp Seib. Der trainiert unter anderem Star-Athletinnen wie Laura Philipp und Sebastian Kienle. Wir sprechen darüber, wie wir die Balance zwischen Erholung und Leistung finden, um am Tag X eben topfit an den Start zu gehen. Es geht um Trainingsgestaltung, Ernährungsstrategien und das richtige Mindset. Und ihr hört, warum das Tapering selbst nur die absolute Spitze des Eisbergs ist. Ich bin Elliot von Achilles Running und wünsche euch viel Spaß beim Hören. Hi Philipp, freut mich, dass es geklappt hat. Willkommen im Achilles Running Podcast.
Hallo, grüß dich. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Du warst ja lang ist her, 2021 schon mal bei uns zu Gast. Kleine Hörempfehlung an der Stelle an all diejenigen, die dich vielleicht ein bisschen besser erstmal kennenlernen wollen. Da haben wir ja auch einiges über dich erfahren. Und heute haben wir ein ganz spezielles Thema, über das wir sprechen. Deshalb an der Stelle hört gerne rein, auch in unsere alte Folge. Da geht es dann auch ein bisschen mehr um dich. Ich freue mich auf jeden Fall trotzdem, dass es nochmal geklappt hat, dass du nochmal hier bei uns zu Gast bist, um uns deine Profi-Tipps eigentlich zu geben. Wir nehmen ja an einem Montag auf. Erzähl doch gern mal ein bisschen, wenn du möchtest, wie so deine Woche als Coach aussehen wird.
Oh, die Woche hat ganz speziell begonnen, da wir eigentlich im Augenblick im Trainingscamp in St. Moritz sind. Und zwar auf dem Weg zur WM in Nizza, also bin ich mit Laura dort. Die hat jetzt 3 Wochen Trainingscamp drin und ich bin gestern für 2 Tage nach Hause gefahren, nach Heidelberg und habe den Hund hier abgegeben, der jetzt selber in die Ferien geht, während wir uns auf die WM vorbereiten. Mhm. Der fährt mit den Schwiegereltern weg. Ich hatte heute noch ein paar Geschäftstermine für Kick-Ass Sports, unsere Firma, und werde mich morgen wieder auf dem Rückweg nach St. Moritz begeben, um dann mit Laura die letzten Tage dort das Höhencamp für die WM in Nizza abzuschließen, ja.
Ja, krass. Ein sehr, sehr bewegtes Leben hat man schon raus. Und da haben dich auch gerade in einer sehr busy Zeit erwischt. Wie läuft's gerade im Trainingscamp, wenn du da ein bisschen ausplaudern willst?
Also kann ich gerne. Also es läuft tatsächlich sehr, sehr gut. Wir hatten jetzt, also Laura hat super gut trainiert. Es war unglaublich wichtig, nach dem intensiven ersten Halbjahr jetzt auch so eine Art Break und sich so ein bisschen wegzuschließen zum Training. Da das einfach, ja, sag ich mal, die Wurzel aller Leistung ist, dass wenn du es schaffst, lange Phasen in aller Ruhe zu trainieren, Sport zu machen, ein gewisses Level dir zu erarbeiten. Und ja, deswegen ist das, sag ich mal, so die Werkstatt der Sportler, ja, dass sich dort zurückzuziehen, gut zu arbeiten und dann mit dem zum nächsten Wettkampf zu erscheinen.
Ja, ich meine, die WM in Nizza ist ja natürlich auch ein Riesenthema. Also bestimmt sehr aufregend alles gerade. Und ich hoffe natürlich, also ich wünsche schon mal viel Erfolg, sag ich mal so, im Namen der ganzen Community natürlich.
Dankeschön.
Danke. Ja, unser Schwerpunkt ist ja heute das Tapering. Ich freue mich ganz doll auf das Thema, weil ich mich gerade in Tapering befinde. Ich habe Ende der Woche tatsächlich den Halbmarathon, den ich laufe. Ja. Also bei mir ganz brandaktuell. Ja. Wie ist es bei dir? Ist da gerade irgendwie eine oder ein Athlet, den du betreust, gerade in der Tapering-Phase oder war es kürzlich? Was stand da so auf dem Plan?
Also man hat das ja ganz regelmäßig. Und jetzt gerade die Woche ist es spannend, weil die Cross-Country-WM in Andorra jetzt am Wochenende ist. Und da ist ein Athlet von mir unterwegs, mit dem, es ist auch spannend, der hat jetzt seinen Weg auch aus dem Höhentraining zurückgemacht, war einen kleinen Augenblick zu Hause, ist jetzt in Andorra, was ein Rennen tatsächlich mit einer gewissen Höhenexposition ist. Also von daher, das ist daher, sag ich mal, für einen Trainer, sag ich mal, tägliche oder alltäglich, nicht täglich, aber ein sehr regelmäßig vorkommendes Phänomen, ja.
Ja, das glaube ich, dass das ständiger, also häufiger vorkommt, besonders wahrscheinlich, wenn man auch in verschiedenen Disziplinen da unterwegs ist. Ja, dann lass uns da gerne mal ein bisschen einsteigen. Vielleicht so mit einer allgemeinen Frage erstmal, ohne sich jetzt schon komplett aufs Tapering zu stürzen. Was ist so deiner Erfahrung nach besonders wichtig in den letzten Wochen eigentlich vor einem großen Wettkampf oder einem Wettkampf allgemein?
Also ich glaube, dass ums Tapering wahrscheinlich in Summe relativ sich zu viele Mythen ranken vielleicht, ja. Und ich glaube tatsächlich wichtig ist es, dass man vorneweg eine gute Routine entwickelt hat und dass man einen Wettkampf vorbereitet, aber nicht vorwegnimmt. Und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Sache ist. Und jetzt kurz nach Olympia hat der Jakob Ingebrigtsen dazu ein lustiges Bild eigentlich, also ein in Worten gezeichnetes Bild gepostet, was ich auch bei mir in der Story in Instagram dann aufgenommen habe, weil ich es tatsächlich cool formuliert fand. Und zwar, er hat gesagt, die Karotte soll unter der Erde wachsen, ja, und man darf die Karotte halt nicht vor dem Wettkampf rausrupfen und gucken, wie sie aussieht, sondern man möchte die schöne Karotte irgendwann am Wettkampftag ernten, ja. Also das heißt, Karotten rupfen oder schon mal gucken, wie groß die Möhre gewachsen ist, ist keine gute Idee vor dem Rennen. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Ratschlag. Also wirklich gut durch die letzten Wochen zu kommen, das zu tun, was man in der Vorbereitung braucht, aber nicht in der Vorwegnahme.
Okay.
Und das ist sicherlich, also das ist, glaube ich, der größte Spagat, weil dafür braucht es Vertrauen. Da braucht es Vertrauen in den Weg, den man geht zu einem Rennen, um eben... Ja, wenn man ja alltäglich trainiert oder sag ich mal, ich weiß nicht, ob du trainierst, du 3, 4, 5 Mal pro Woche, ich weiß es nicht, ja.
Ja, nicht ganz so, also 5 Mal nicht.
Aber vielleicht 4 Mal, ja. Das heißt, du bist nicht bei jeder Laufeinheit total erholt, wenn du da reinschaltest. Dann hast du vielleicht Dienstag gelaufen, läufst Mittwoch wieder, machst Donnerstag Pause oder so.
Ja.
Und ich glaube, das erschließt sich ganz gut, dass wenn du das da so trainieren würdest, als ob das der Wettkampf ist. Oder ich glaube, für jeden ist es klar, dass man, wenn man sich auf egal was vorbereitet, nicht immer die gleiche Sache macht in der gleichen Geschwindigkeit. Und das ist das, was vorneweg vielleicht zu schicken ist. Ja.
Okay, also dann würdest du ja eigentlich auch sagen, dass man mit dem Tapering jetzt auch nichts mehr rausreißen kann, was vorher noch nicht da war. Ne? Dass das eigentlich, also es ist wahrscheinlich eine wichtige Zeit, aber ist jetzt vielleicht auch nicht dann der ausschlaggebende Punkt? Oder wie würdest du es einschätzen?
Die Phase ist insofern wichtig, da du in der Lage sein möchtest, an dem Tag X möglichst viel Leistung zu erbringen und dass du dich gut fühlst und dass du in den Punkt kommst. Und das ist eben sehr, sehr spannend, wie man dorthin kommt. Also das heißt, jetzt glaube ich, da würde ich einen großen Unterschied machen, ob ich jetzt je nachdem, was ich davor habe, wenn ich einen Marathon in 2 Stunden laufen möchte oder ob ich auf eine Renndynamik reagieren möchte oder Profiathlet bin oder eben ich möchte eine persönliche Bestzeit, ich sag mal 3,5, 4 Stunden auf dem Marathon für mich realisieren. Da stehen ein bisschen unterschiedliche Fragen dahinter, ja. Und wie scharf geschaltet man sein möchte, quasi zum Startschuss, ja. Ob es darum geht, jetzt 3:30 gleichförmig 5 Minuten abzurufen oder ob man weiß, dass jetzt quasi wie bei einem Triathlon-Wettkampf häufig die ersten 400 Meter voll die Post abgeht beim Schwimmen. Und das ist, da hängen so ein bisschen was dazwischen, aber ich glaube, das geht wenn ihr jetzt auf den Hobbysport schaut, ganz klar darum, so erholt wie möglich dort zu stehen, so gesund wie möglich da zu stehen und bereit zu sein, Leistung zu erbringen. Ich glaube, dann ist man ready für einen Wettkampf. So, und jetzt ist dieses Tapering, der eine möchte die Waffen scharf machen, der nichts. Also es geht darum, ein gutes Verhältnis aus Erregung und Erholung am Tag X an den Start zu bringen. Ja.
Ja. Manche Leute muss man ja schon fast ein bisschen dazu zwingen, die Trainingsintensität ein bisschen runterzufahren vor dem Wettkampf, weil sie einfach sehr, ja, einfach immer volle Power geben wollen. Würdest du sagen, es macht trotzdem immer Sinn, die Intensität oder das Volumen runterzufahren, weil man den Körper selber dann vielleicht nicht so gut kennt oder sich fehleinschätzt? Oder gibt es auch Personen, bei denen du sagst, meinetwegen, dann trainiert die letzten 10 Tage, 2 Wochen vorher nochmal heftiger?
Also du kannst die letzten 2 Wochen definitiv ordentlich davor zu trainieren. Es ist immer spannend, wie jemand funktioniert in so einem Konstrukt. Und wenn du gerade eine lange Trainingsphase hattest, also sprich einen Block von 2 bis 4 Wochen, in dem du am Stück trainiert hast, dann und am Ende eines solchen Blocks von dir Höchstleistung zu erwarten, ist schwierig. Das heißt, du musst irgendwann geplant, also Erholung einplanen. Ja, und ich glaube, nichts ist vielleicht, also verlockender, wie du schon sagst, dass Leute sehr hart bis zum Wettkampf hin trainieren und dann aber hinterher das klassische Complain hätte, wäre, wenn, wie auch immer, ja. Und ich glaube, dass das wirklich spannend ist, wirklich erholt da zu stehen, ja. Und jetzt ist es, und da beginnt aber jetzt auch schon der Punkt, an dem sehr viele Sachen individuell sind. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man die Erholung weit genug vor das Rennen selber setzt. Also ich glaube, ganz häufig sollte man es schaffen, das Wochenende, also wenn jetzt fiktiv du nächstes Wochenende das Rennen hättest, wäre dieses Wochenende dein Erholungswochenende, wo du es schaffst, vielleicht nochmal 2-3 Nächte wirklich auch deutlich länger zu schlafen, als du es vielleicht unter der Woche schaffst. Da vielleicht schon Trainingsintensität leicht herunterzunehmen, sodass du das sicher und gut erholen kannst, ja. Vielleicht, und es macht auch Sinn, je nachdem, wenn man ein wirkliches Langstreckenrennen hat, im Sinne von einem Marathon, auch mal 1-2 Tage den Fuß ganz vom Gas zu lassen. Und dann im Ansatz zum Rennen hin selbst wieder eine Aktivation zu haben. Das heißt, du musst einmal halt, ich weiß nicht, wie man es formuliert, Luft dranlassen, ja, dass der Körper wirklich einmal richtig durchsacken kann. Dass es möglich ist, dass man nicht permanent Sympathikus getriggert ist, dass man nicht die ganze Zeit, weil man sonst, also das System muss einmal wirklich tief erholen und dann ist man auch in der Lage, eine Peak-Performance dann rauszubringen, ja. Und auch wirklich energetisch, das ist vielleicht die andere Seite, wirklich geladen am Start zu stehen. Der eine spricht über Carboloading, aber tatsächlich so weit erholt, dass die Speicher gefüllt sind, sodass du bestmöglich performen kannst. Also, dass die Muskeln erholt sind, aber dass auch die Speicher gefüllt sind. Und dann kommt noch eine psychische Readiness, glaube ich, dazu, die man auch nicht vergessen darf.
Ja, absolut. Ja. Das wird, glaube ich, auch immer so ein bisschen vergessen, der psychische Teil oder der mentale Teil. Ja, okay, spannend. Das klingt ja auf jeden Fall schon mal relativ individuell und nicht so, als ob es eine Formel X gibt, ne, der man folgen kann, kurz vorm Wettkampf.
Ich glaube, die Formel X ist eigentlich, dass die Wochen bis, also dass die vielleicht 4, 6, 8, 12 Wochen vorm Rennen wirklich entscheidend sind und nicht die Woche selber. Also da wird der Athlet gemacht oder auch in noch längeren Zyklen, ja. Und eigentlich ist es vorneweg. Also klar, je erfahrener du bist, umso spezifischer kann das aussehen, je regelmäßiger du Rennen machst, vielleicht umso standardisierter kann das aussehen. Ich glaube, es geht darum, gute Routinen zu finden. Und gleichsam ist es auch so, du kennst jetzt wahrscheinlich auch weltweit sehr unterschiedliche Marathonveranstaltungen. Berlin ist super easy, zum Marathon zu kommen. Ja. Nimm mal das Beispiel New York, da bist du vorher mehrere Stunden unterwegs und stehst irgendwo auf einer Brücke im zugigen Wind und musst dich mit einer Mülltüte einkleiden. Also damit du da halt nicht auskühlst. Und also da sind so viele Faktoren, die nochmal mit reinlaufen, auch unmittelbar vorm Wettkampf, die nicht unbedingt mit dem Tapering zu tun haben, aber einen großen Einfluss auf Leistung und Themen haben können. Also ich glaube, da gute Routinen zu haben und auf der anderen Seite nicht super stuck in irgendwelchen Mustern zu sein, scheint wichtig. Oder dann, wie gesagt, Berlin oder New York, kann sein, dass du ein Timeshift mit drin hast. Das heißt, deine innere Uhr ist zu einer anderen Zeit dort. Ja, auch das sind ganz viele Dinge, die es, sag ich mal, im Pro-Sport, bei internationalen Sachen zu bedenken gilt. Und auf der anderen Seite, glaube ich, tatsächlich geht es ganz viel darum, den Körper so gut zu kennen und auch einzukalkulieren. Also wenn man so will, ist Timeshift oder auch in den Rennen zu bestreiten, das ist anstrengend, ja, und das anzuerkennen und deshalb vorher sich ein bisschen zu schonen, um am Tag X, wie auch immer, dann die Katze aus dem Sack zu lassen, dass es abgeht. Ich glaube, das ist das Spannende. Wird zu flapsig, Entschuldigung.
Stimmt schon. Wie individualisierst du denn dann bei deinen AthletInnen so die Tapering-Phase? Geht das dann teilweise weiter auseinander, einfach weil das so ein bisschen menschenabhängig ist davon, wann man jetzt genau die Erholung braucht, wie lang sie ist, wie lang sie aussehen, also wie sie aussehen sollte?
Also als Trainer, wenn ich jetzt jemanden betreue, ist es ja immer so, dass ich sozusagen anfange zu beobachten, Muster erkenne, Muster ausprobiere, die ich aus meinem Erfahrungsrepertoire habe und dann sage, hey, oh, hat gut funktioniert, mach mal wieder, hat nicht so gut funktioniert. Also oder du weißt nicht genau oder ich vermute, diese Routine könnte passen, dann muss man Dinge ausprobieren. Das ist, glaube ich, sinnvoll. Dann natürlich diese ganze chronobiologische Sache. Das heißt, wenn du internationale Rennen machst, dann macht es Sinn, sich darüber Gedanken zu machen. Da gehören dann so viele Sachen rein. Deswegen ist das Wort Routine, glaube ich, auch ein wirklicher Punkt. Also das, was tut dir gut, was bringt dich in die Position, leisten zu können? Das ist, glaube ich, eine Sache, ja, und die andere Sache, also tatsächlich ist ganz viel, sich damit auseinanderzusetzen. Das Thema Erholung, spielt eine ganz große Rolle neben dem Training. Also das heißt, der Stress ist ja eigentlich, also die Arbeit ist getan. Das heißt, sich geplant Gedanken um Erholung zu machen, macht sehr viel Sinn, gerade wenn Reisen, Arbeiten, das sind ja viele Sachen, die dir übereinander kommen, dass diese Erholung nicht hinten runterfällt. Und ja, dann gibt es natürlich Abläufe, die sich bewährt haben. Es gibt Dinge, die sich, die man macht, die man auch macht, um eine gewisse Sicherheit zu gewinnen. Ja. Und dann gibt es ja auch Trainings, von denen du weißt, okay, die machen Freude, die gehen locker von der Hand. Also das ist, was du als Trainer vielleicht auch möchtest, dass ein Athlet nochmal sich in ein Tempo reinbewegt, was du später abrufen möchtest, und dass sich das für den Athleten aber als eine positive Bestärkung, oder dass er dieses Tempo locker übertrifft, ja, und dass du genau so etwas dann mit bedenkst und da eine Struktur schaffst, die funktioniert. Ja, und dann kommt tatsächlich ja wirklich darauf an, weil auf welche Distanzen. Vorhin haben wir, glaube ich, gesagt, Marathon, ja, ich meine, das ist relativ unspektakulär, in so ein Tempo reinzufinden, ja. Oder du hast halt ein Rennen wie ein Cross-Country-Rennen beim Mountainbiken, da geht's los. Also wenn du dich da nicht bis zur ersten Kurve sauber einsortiert hast, dann musst du los sprinten, ja. Das wäre so, wie wenn du einen Marathon in 3 Stunden 30 laufen möchtest, aber in den ersten Kilometer bitte in 3:00.
Ja. Ja.
Und dann findest du dein mittleres Tempo, und das fühlt sich schon anders an, ja. Und dafür musst du vielleicht auch anders warm gemacht zum Beispiel sein, ja. So, und das sind so Themen, die da eben reinfallen, und genau.
Ja. Mhm. Würdest du eigentlich sagen, wenn wir jetzt wieder auf den Breitensport gucken, dass trotzdem jede Person sich mit Tapering beschäftigen sollte? Also abhängig von sozusagen Distanz und vielleicht auch Leistungslevel? Also ist es trotzdem für alle relevant, oder gibt es so, ja, Gruppen, für die das vielleicht dann wirklich gar nicht so wichtig ist, weil sie vielleicht nur entspannt den Marathon machen wollen oder weil sie nicht viele Kilometer laufen?
Also ich halte es garantiert für überzeichnet. Also okay. Wenn du jetzt schaust, wie sehr das, also ich glaube, viel wichtiger wäre, sich mit der Erholung auseinanderzusetzen und wann gönne ich mir Ruhephasen, sodass ich da bin, und sowohl das physisch als auch psychisch zu bedenken, weil jedes Rennen, also ich bin ein kompetitiver Typ bei den Sachen. Das heißt, ich will auch leisten, wenn ich mich an die Startlinie stelle. Und dafür brauche ich auch eine gewisse Kapazität. Also, dass ich tatsächlich, so platt das klingt, aber dass ich wirklich ausgeschlafen da stehe. Ja, und dass es mir gelungen ist während dieser Woche. Und das ist ein Stück weit ja ein Luxus, wenn ich voll durcharbeite, dass ich es schaffe, die letzten 4-5 Tage. Und vielleicht weiß man, dass man die Nacht vorne weg nicht ganz so riesig schläft. Ja, dass man weiß, okay, ich habe aber jetzt hier 3-4 Nächte wirklich jeden Abend um 10 im Bett gelegen und habe noch eine halbe Stunde gelesen, habe dann aber die Augen zugekriegt, ja. Und also so etwas ist, glaube ich, deutlich, hat einen höheren Einfluss auf den Outcome als jetzt eine ganz spezifische Routine da, die jetzt irgendwelche Secrets da, die dort hat. Also ich glaube, dass da würde ich mich schon drauf festlegen, ja. Und dann wirklich, ja, das Abbild, oder es gibt da halt einfach keine Geheimnisse. Das heißt, wie relevant ist es, dass es wirklich über diese Wochen eben einen guten, einfach eine gute Leistungsentwicklung gab. Ja. Das heißt, ein stetiges, ein konsistentes Training, was auf das Rennen hingezielt hat. Und das fällt ja nicht unter das Wort Tapering, das fällt ja unter Trainingsphase, ja. Stimmt. Aber das ist der größere Prädiktor für eine Leistung dann, ja.
Ja, absolut. Ja. Du hast jetzt vorhin auch von so Mythen gesprochen, die sich irgendwie um das Thema Tapering trotzdem ranken. Ich meine, einer hast du jetzt so ein bisschen aufgedeckt. Es ist vielleicht nicht das Relevanteste in allem. Hast du da noch andere Sachen, die dir so begegnen? Oder vielleicht Sachen, einfach Aussagen, hinter denen du nicht so stehen würdest, die so rumspuken, vielleicht auch im Internet?
Also ich glaube, was wirklich noch groß die Runde gemacht hat, ist so eine Saltin-Diät oder solche Sachen, die...
Absolut.
Was ich glaube, das wirklich spannend ist, dass ich da eigentlich das Risiko zu scheitern höher sehe als, also vor allen Dingen, wenn du das nicht gewohnt bist, so etwas zu machen. Ja, also das heißt, ich würde eigentlich sagen, die Tapering-Phase ist eine Phase für keine Experimente, sondern eigentlich für so ein Best Practice. Ja, und also das tut meinem Körper gut, das tut aber auch ganz häufig Athleten gut, sich in sicheren Routinen in eine offene Situation begeben, also Wettkampf als offene Situation gedacht. Ja. Oder eine Situation, in der ich leisten möchte, in der ich performen möchte. So, und da würde ich, das ist ja ganz häufig der Punkt, dann bist du plötzlich im Hotel, dann bist du da, und dass du da eigentlich Dinge schaffst, von denen du weißt, dass sie funktionieren. Ja, genau, das wäre, glaube ich, aus meiner Sicht so ein ganz wichtiger Punkt, da ja nichts auszuprobieren.
Okay,
also sondern ja. Dinge zu tun, die man bewährt hat. Und dann jetzt gerade im Fall von solchen Diäten oder sowas auch zu fragen, ja, welchen Effekt hat so etwas tatsächlich auf die Leistung am Ende? Ja. Genau. Das ist vielleicht so ein Klassiker, der sich doch recht hartnäckig hält.
Tut er auf jeden Fall. Ich habe auch schon sehr oft davon gehört. Selber habe ich es auch noch nicht ausprobiert, weil ich da auch eher skeptisch bin. Aber auch spannend, dass du gesagt hast, dass es auf jeden Fall keine Zeit ist, in der man nochmal irgendwie rumprobiert. Also würdest du auch davon abraten, zum Beispiel nochmal neue Schuhe oder so in der Zeit überhaupt erst ja, auszuprobieren, ob man sie jetzt am Wettkampf läuft oder nicht, ist ja die andere Frage, sondern sich wirklich in so festen Routinen bewegt, die man schon kennt.
Also wenn es um deinen Hauptwettkampf geht und du da für vielleicht viel Blut, Schweiß, Nerven geopfert hast im Vorfeld, du Zeit da rein investiert hast, ja, dann würde ich tatsächlich ganz klar sagen, ja, probier doch 2 Wochen vorher bei dem Lauf, 2 Wochen vor dem Rennen deinen Schuh aus und wenn der noch irgendwie zwickt an der Achillessehne, dann schneiden da bitte aus oder lauf vielleicht mit einer Vaseline auf der Achillessehne oder. Aber diese Sachen, sage ich mal, vorneweg rausgefunden zu haben, gibt sowohl eine geistige Ruhe, eine mentale Sicherheit, als auch tatsächlich, glaube ich, bin ich davon überzeugt, dass es nur eine gewisse Kapazität gibt. Es gibt immer das Gegenbeispiel, dass man es voll aus dem Chaos machen kann. Ja. Aber wenn man über eine innere Mitte spricht, über eine Suche nach Stabilität, aus der man heraus bereit ist, das Maximale aus sich herauszubringen, dann ist man genau bei solchen Sachen. Also dass solche Sachen einfach sicher funktionieren, stabil in ein System gehen, das ist, glaube ich, das, was wirklich, wirklich relevant ist. Ja. Und ja, dann diese kontrollierte Erholung, das heißt, das ist aber ein Misch aus, sage ich mal, guten Routinen im Sinne von Schlafen, im Sinne von Essen und dann eben auch einer kontrollierten Reduktion von Trainingsvolumen und Intensität.
Mhm, ja. Ja, wir haben jetzt vorhin 2 Wochen gesagt, vielleicht wollen wir da nochmal kurz die Leute abholen. Wann würdest du sagen, wann sollte denn diese Tapering-Phase beginnen oder wann beginnt die prekäre Zeit vielleicht? Vielleicht können wir da erstmal sagen, wann würde sie beim Marathon wahrscheinlich beginnen, wann beim Halbmarathon, vielleicht auch noch 10 Kilometer, das ist vielleicht auch noch interessant für die HörerInnen.
Das ist total unterschiedlich. Ich denke, gerade dann, wenn du auf den Jahreshöhepunkt gehst, dann ist es so, dass es sinnvoll ist, dass man tatsächlich diese 10 bis 12 Tage vor einem Rennen mit so etwas beginnt. Ja? Dass man gerade, wenn man hohe Umfänge fährt, dass man sich dort Gedanken macht, was braucht man? Und das ist eben ein Unterschied, ob du jetzt einen Triathleten hast, der es gewohnt ist, unter Umständen 30 Stunden und mehr pro Woche mal zu trainieren. Oder eben jemanden, der mit 3, 4 Läufen pro Woche etwas macht, ja, wie dann wirklich Erholung aussieht. Und dann hast du da den Teil, also wenn du jetzt jemanden hast, der, sag ich mal, fiktiv 4-mal pro Woche läuft, dann kannst du halt auch da die Läufe von der Dauer halbieren. Du kannst da unterschiedliche Sachen tun. Aber selbst wenn du jemanden hast, der 30 Stunden und mehr gewohnt ist, den wirst du auch vorneweg separat halt wirklich zur Ruhe bringen, indem du halt Intensität runternimmst, vielleicht auch im Volumina ein bisschen reduzierst, um dann halt eine Aktivation wieder zu schaffen. Und ich glaube halt, dass wirklich das, was vielleicht auch viele kennen, ich war beim Rennen müde. Oder ich hatte das und das. Das ist dann, wenn du halt knapp vor dem Rennen diese Erholung auf einmal, also dann, sage ich mal, ganz knapp vor dem Rennen anfängst, Ruhetage einzubauen. Dann kann es sein, dass der Körper plötzlich in so einen Regenerationsmodus schaltet. Mhm. Und deshalb wäre diese vorgeschaltete Regeneration so wichtig, um dann wieder aufbauend in Richtung Rennen zu arbeiten. So, und dann unmittelbar vor den Wettkampftagen ist natürlich relevant, sowohl das Training zu verpflegen oder noch relevanter, als auch quasi einen Überschuss an Kohlenhydraten zu essen, um dieses sogenannte Carboloading zu haben. Gerade dann, wenn du in dem Bereich bist von Halbmarathon, Marathon, weil du da vollständig deine Glykogenspeicher aufbrauchen wirst, wenn du das am Limit deiner Leistungsfähigkeit erbringst, sowas. Ja? Und dann willst du halt natürlich so viel an Bord, also den Tank zumindest voll haben. Ja? Ja. Und das gut auszuspielen. Ja? Und da würde ich aber sagen, da liegen auch Trainer nicht so weit auseinander. Das sind Dinge, die sehr allgemein für Athleten gelten, dort gute Wege zu haben. Und da liegt tatsächlich auf der Verhaltensebene des Athleten oder der Athletinnen die größte Chance. Also es ist halt wirklich Verhaltensanpassung und No Magic oder so.
Ja. No Magic, okay. Das ist ja auch ganz gut, weil dann kann man sich das auch, ja, dann nimmt das vielleicht so ein bisschen die Unsicherheit auch für die Leute da draußen, wenn man weiß, alles hat irgendwie eine Basis, alles ist irgendwie herleitbar, sage ich mal. Mhm. Was für Trainingseinheiten oder Methoden sind in den letzten Wochen denn noch wichtig, zum Beispiel bei einem Marathon oder bei einem Halbmarathon? Wenn man jetzt auch gerade auf den Herbst guckt, also jetzt wirklich so die für viele Leute der Hauptwettkampf, wahrscheinlich werden die meisten eher einen Marathon laufen. Ja, was würdest du da so, was kann man da auch so vielleicht pauschal überhaupt raten? Weil du hast ja jetzt hier nicht einen spezifischen Fall vor dir, sondern sollst generelle Tipps geben. Ist natürlich auch immer schwierig wahrscheinlich als Trainer.
Ja, aber also wir sind ja, glaube ich, bei ganz wichtigen Sachen, dass zum Beispiel das, also Dinge, die man gerne trainieren möchte, weil wenn man sagt, okay, ich möchte gerne einmal 2 Stunden gelaufen sein vor einem Marathon beispielsweise, dass das nicht innerhalb der letzten 7 Tage vor dem Rennen stattzufinden hat. Oder dass, was aber wiederum in diese Zone rein könnte, wäre jetzt, sage ich mal, irgendwo 4 bis 5 Tage vor dem Rennen, dass man mehrfach zum Beispiel 2 bis 3 Minuten Intervalle noch läuft, bei denen man zum Beispiel so eine Target-Geschwindigkeit anpeilt. Also wenn ich mir ein Gefühl dafür erarbeiten möchte, wie sich meine Zielgeschwindigkeit wirklich anfühlt. Ja? Oder vielleicht 5 Sekunden schneller oder langsamer, aber dass ich so ein Korrektiv, also dass ich möglichst nah im Fühlen daran bin, dass ich nicht permanent meine Uhr ausstellen muss und gucken, okay, wo bin ich jetzt, sondern dass ich doch relativ sicher fühle, wo ich jetzt unterwegs bin vom Tempo. Ich glaube, das sind solche Dinge, die da wirklich reinspielen. Oder dann das gute Vertrauen darauf, dass ich mich gut vorbereitet habe und dass jetzt die Zeit für die Erholung ist. Das heißt wirklich, dass ich dann in den Wochen zuvor entsprechend gearbeitet habe, was mir die Stabilität gibt und die gute Zuversicht, dass es dann mit dem Rennen klappen wird.
Ja, also Intervalle gehen noch.
Wenn du die Erholung hinten dran bekommst, wenn du das gewohnt bist, ja, und das sieht bei jemandem aus, der 30 Stunden pro Woche trainiert oder jemand, der 6-7 Stunden pro Woche trainiert, dann ist eben deutlich unterschiedlich, ja, aber wenn du es zum Beispiel gewohnt bist, jetzt fiktiv, du bist als deine Königseinheit für einen Marathon gelaufen, 24 Kilometer Tempowechsel, 1 Kilometer flott, 1 Kilometer locker, ja, wo du beispielsweise so etwas durchgebracht hast und du machst dann, sage ich mal, am Dienstag in der Rennwoche, wo das Rennen sich am Sonntag befindet, zum Beispiel einen Tempowechsel, der 6x2 Minuten hat oder 8x2 Minuten, ja, wo du aber auch mit einer Pause, die deutlich entsprechender ist, also auch 2 Minuten, 3 Minuten, wie auch immer, sodass du da eine halbe Stunde in Summe Last hast und auch wirklich nur unter Druck halt an 16 Minuten oder sowas, ist das gar kein Problem, wenn du das vorneweg angebahnt hast. Ja, tatsächlich sogar wichtig, um in eine Aktivation zu kommen. Hm. Ja, dass du nicht irgendwo dann wegen der Regeneration dippst. Und das ist ganz relevant. Ja, ja. Und auf der anderen Seite eben Einheiten, die metabolisch extrem belastend sind, Stichwort ein Tempo-Dauerlauf, oder eine Radintervalleinheit oder Ruderergo oder und, das ist dann da wegzulassen, um dann eben um die entsprechende Zeit für die Erholung zu haben.
Ja, das gibt auf jeden Fall Sinn. Ist es eigentlich schwierig für, ja gut, bei Leistungsathletinnen ist wahrscheinlich nochmal was anderes, weil sie ihren Körper einfach sehr, sehr gut kennen. Aber du hast jetzt davon gesprochen, es ist wichtig, eben nicht in der Regeneration sozusagen zu versacken, ne, und dann diesen Aktivierungszeitpunkt zu verpassen. Ist das leicht, diesen Sweet Spot zu finden dann kurz vor dem Wettkampf? Oder ist das dann, sind das Erfahrungswerte, worauf beruft man sich da? Vielleicht, wenn es auch der erste Wettkampf ist.
Genau, also beim ersten Wettkampf würde ich mich da auf einen Best Practice von jemandem verlassen und mich da leiten lassen. Und ich glaube mal, die Gefahr, dass jemand, der einen ersten Wettkampf läuft, hoffentlich nicht gleich einen Marathon, sondern vielleicht erstmal einen Halbmarathon, ja, oder einen 5er oder einen 10er, da ist ja einfach die Gefahr, zu sehr ausgeruht zu sein, einfach gar nicht. Also ich sehe das Problem nicht so richtig, ja, sondern ich sehe eher die Schwierigkeit, dass jemand nicht erholt ist. Und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Teil ist, dass man wirklich gesund, freudig da reinmarschiert und sich gut vorbereitet fühlt. So, und wer Sorge hat, am Tag vorher zu laufen, der kann auch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde locker Fahrrad fahren gehen, ja. Wenn er das gerne möchte. Also einfach, ich glaube, Bewegung darf jeden Tag stattfinden, ja. Und auch 40 Minuten lockeres Bewegen. Und das ist sicherlich die Klaviatur von Intensität spielen zu können, also wirklich langsam, aber auch wirklich schnell sich zu bewegen. Das ist relevant, das gehört auch dazu, dass das Sportler für sich entdecken. Das versuchen wir auch immer wieder zu schulen. Also nicht nur bei Profis, sondern auch bei Altersklassen. Also dass man die Klaviatur der Intensität bespielen kann, ja, dass du langsam mit dem richtigen Laufstil und so weiter trotzdem laufen kannst und dass du auf der anderen Seite auch wirklich einen Abzug ziehen kannst und echte Geschwindigkeit bringen kannst und im Sinne von auch Energie freisetzen. Und das sind relevante Sachen, die man sich auch über eine Sportbiografie nach und nach erarbeiten darf. Ja, und dann sind wir in sehr allgemeinen Fähigkeiten, die natürlich dann irgendwo in der Wettkampfwoche kumulieren. Und dann ist es eher so, hey, aus wie viel Training kommst du? Und da pauschal zu sagen, hey, halbier dein Training oder halbier die Intensität, da tue ich mir sehr schwer. Ja, das darf angepasst sein und das darf auf den Kontext angepasst sein. Also beispielsweise, wenn jetzt jemand Profi ist und dann zum Beispiel Mediatermine hinzukommen, ja, ist das ein anderer Stress? Oder jemand, der Altersklassenathlet ist und in der Woche zuvor noch 40, 50 Stunden arbeiten muss, ja, wird sich seine Regenerationsphasen suchen müssen. Also das in den Kontext, in den Gesamtkontext einzuordnen. Ich glaube, dafür gibt es auch, also ich kenne dafür kein gutes Messinstrument. Ja. Aber untrügliche Sachen sind gut essen, gut schlafen und die Wochen vorneweg konsistent trainiert zu haben. So, und dann die Aktivation ist dann wahrscheinlich das Kleinste. Also wenn man sagt, hey, man möchte irgendwo in den letzten 4 Tagen einen Ruhetag, einen Tag mit ein bisschen Belastung, am Tag vorm Rennen irgendwie nochmal so 20 Minuten eintraben, beispielsweise jetzt mit dem Marathon, macht absolut Sinn. Ja, ich möchte aber komplett erholte Beine haben, wenn ich da reinmarschiere. Ich finde, also damit bist du schon sehr, sehr nah da dran. Ja.
Ja.
Und nochmal, wenn du die Pyramide der Bedürfnisse für das Erbringen einer Leistung nimmst, sind wir beim Tapering so in dieser ganzen Spitze von der Pyramide, ja, und das ganze Fundament unten, das ist ganz woanders. Das ist dein regelmäßiger Grundlagenlauf, das ist dein Track-Training mit den 200ern am Dienstag mit der Gruppe oder, also das ist das, was deine wirkliche Leistung determiniert.
Okay, ja. Ja, ich meine, es gibt ja auf jeden Fall auch schon einfach fertige Trainingspläne, die man so im Internet findet oder so, die halt nicht individualisiert sind, in denen dann halt schon häufiger so klare Angaben gemacht werden, wie, ne, also es darf dann irgendwie kein Lauf mehr vor dem Tag sein oder so, ne? Das ist ja dann alles so ein bisschen hinfällig, sozusagen, wenn man ja individualisiert rangeht.
Es ist nicht beliebig. Ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen. Natürlich ist jeder standardisierte Trainingsplan erstmal eine Krücke. Das ist, glaube ich, vielleicht auch ganz, ganz wichtig. Ich glaube, dass es sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass vor allen Dingen Athleten sich selber kennenlernen in dem Prozess und für sich bessere Entscheidungen treffen. Dann wird die Lernkurve immer steiler, auch die Adaptation im Training. Also ist vielleicht auch eine Frage, die stellen wenige Trainingspläne. Hast du gut geschlafen? Hast du gut gegessen? Bist du ready für Training? Ja. das sind Riesenunterschiede, was da eben funktioniert. Und ich glaube, du kannst das Gleiche trainieren, wenn du, der eine schläft konsequent 7,5 Stunden und der andere konsequent 6 Stunden. Die werden exakt den gleichen Plan haben, aber völlig unterschiedliche Ergebnisse. Und also deswegen sind wir auf einem viel weicheren Level dabei, ja. Und es geht ganz viel im Sport um Verhaltensanpassung. Und das ist vielleicht auch eine Sache, bei der wir im Altersklassensport bei uns, bei Kicker Sports zum Beispiel, angetreten sind, wo wir haben auch Trainingsplanvorlagen, aber wir fordern ganz gezielt Menschen dazu auf, bei uns in unserem kleinen Abo, diesen Trainingsplan selbst zu individualisieren, weil ich habe keine Ahnung, wie dein Wochenverlauf aussieht. Und du musst für dich die bessere Entscheidung treffen. Klar habe ich auch unter Umständen Menschen, die sehr viel Geld zahlen und sagen, hey Philipp, mach du das für mich und ich erkläre dir, also wir haben einen engen Kontakt und du hast ein ganz individuelles Coaching. Aber noch spannender finde ich es eigentlich, dass sich Menschen über ihr eigenes Verhalten da Gedanken machen, das reflektieren und überlegen, wie kann ich das für mich anpassen? Wie kann ich vielleicht sogar Erfolg im Training für mich selber da drinnen sehen? Ja. Und diese Frage, passt diese Einheit jetzt in dem Sinne von, hey, habe ich gut geschlafen, hat das gepasst? Wie war mein Tagesstresslevel? Und dazu nicht unbedingt dein Whoop, deine Garmin oder ähnliches zu fragen, sondern tatsächlich deine eigenen Seismographen zu haben. Ja. Wow, ich habe jetzt 2 Stunden Podcast aufgenommen mit Elliot. und das war anstrengend oder das war super locker und ich kann jetzt hinterher direkt da rein starten. Ja. Und ich glaube, diese Frage darf man sich häufiger stellen und dann schauen, dass man für sich gesunde Muster entwickelt.
Ja.
Und das ist, glaube ich, die Aufgabe. Es ist wie so ein Self-Coaching-Prozess, ja. Oder ein angeleiteter Coaching-Prozess oder mit einem Sparring-Partner. Mir fallen da viele Metaphern für ein. Aber du kennst dich halt da am besten und da sich auch mutig gute Entscheidungen für sich zu treffen, sich selbst zu vertrauen, dem Gefühl zu vertrauen, sind, glaube ich, ganz große Sachen dabei. Ja.
Ja, das ist auf jeden Fall auch schon ein echt guter Hinweis, weil ich weiß auf jeden Fall, dass viele BreitenläuferInnen oder halt auch Leute aus unserer Community einfach viel auch an der Laufuhr hängen und dann vielleicht die Entscheidung eher nach den Stats da drin treffen und nicht so sehr nach Körpergefühl. Das kennt man halt eben, wenn man viel mit Daten arbeitet, irgendwie als HobbysportlerIn. Dann würdest du auch schon dazu raten, mehr an Körpergefühl, also mehr Wert zu legen, auch auf ein Körpergefühl in den Vorbereitungswochen auf den Wettkampf davor. Ne?
Ja, also ich würde sogar andersherum daran zweifeln, an dem reinen Blick auf die Daten. Und zwar, es ist super cool, eine Uhr zu haben, aber jeder weiß, wenn er mit einer GPS-Uhr gelaufen ist, dass die, wenn ja. du hinterher auf die Map schaust, also ich laufe ganz gerne bei uns durch den Fluss, wenn ich am Fluss laufe, oder einfach, wenn du mal ein Herzfrequenz-Tracking am Brustgurt oder am Handgelenk hattest, ja. Und das sind himmelweite Unterschiede.
Ja.
Und einfach dabei zu sagen, hey, wie viel Einfluss hatte ich auf die Datenqualität, ja. Ich glaube, dass Daten als Abgleich für das Gefühl extrem gut sind. Also zum Beispiel, wow, heute habe ich mich so gut gefühlt und dann kommt das und das vom Schnitt raus und ich weiß aber objektiv, das war keine Grundlage mehr. Oder, ja. Einfach solche, also um das eigene Gefühl zu schulen, ist eine Uhr wunderbar. Ja? Wenngleich jetzt zum Beispiel alle Health-Daten, die da drin sind, die sind in der Regel eine Blackbox. Dass du nicht weißt, wie der Algorithmus dir zum Beispiel sagt, was ist deine Readiness? Was ist der Referenzpunkt dazu? Da bin ich schon weit, weit vorsichtiger, wenn ich nicht aufwendige Messungen betreibe. Ja? Und da sind so viele Dinge. Wenn du jetzt, also nimm mal das Beispiel, wenn du jemanden nimmst und in der Rennwoche zum New York Marathon verpflanzt, ja, der wird in den Stresslevels quasi kaum eine Chance haben, da super erholt zu sein, weil einfach der Biorhythmus um 6 Stunden verdreht ist mit dem Timeshift.
Ja.
Hemmt aber ja nicht, eine gute Leistung zu erbringen oder sich in ein gutes Gefühl dabei zu bringen. Ja. Und da ist dann auch die Frage, wie weit hat die Uhr Einfluss auf mein eigenes Denken? Und es muss dich ja nicht davon abhalten, gute Routinen für dich zu finden, dort in den guten Rhythmus zu kommen, regelmäßig zu essen, so zu essen, wie es dann auch dort ist und Dinge umzustellen. Ja. Aber ich glaube, solange ich nicht genau weiß, wie diese Daten zustande gekommen sind, bin ich da sehr, sehr, sehr vorsichtig und fokussiere mich auf die Daten, die ich wirklich abgreifen kann, die objektivierbar sind, die vergleichbar sind.
Ja, absolut. Ja,
und das ist, glaube ich, relevant, ja. Und ja, Weltkampf ist eine besondere Situation und das aber auch zu akzeptieren, dass der Körper, sage ich mal, Alarm macht, damit er besonders imstande ist zu leisten, ist ja auch was super Cooles. Und das nicht als was Negatives zu konnotieren, sondern als, hey, ich freue mich, ich bin positiv erregt dafür, ein Rennen zu machen. Ja. Und deshalb habe ich vielleicht schon Standgas und mein Puls ist 10 Schläge höher, wenn ich da morgens stehe, ja, und sage nicht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, heute. Ja. Das ist, glaube ich, das ist der Umgang damit.
Ja, auf jeden Fall hilft da, glaube ich, ein bisschen.
Und damit sind wir dann klar, also wirklich beim Fazit, das Gefühl über Daten, also immer das Gefühl über den Daten zu stehen hat. Ja. Und natürlich, wir wissen auch, dass unsere Weiterentwicklung natürlich auch auf Daten fußt. So, das ist eine schöne sowohl als auch Antwort.
Ja, das stimmt. Sehr diplomatisch an der Stelle. Ja. Ja, du hast jetzt schon mehrmals von Routinen, Ritualen gesprochen. Kannst du uns da mal so ein bisschen Einblick geben in vielleicht Routinen, die du mit deinen AthletInnen oder so, ja, die sich da bewährt haben? Ist natürlich wieder die Frage, wie das jetzt anwendbar ist auf Leute, die den Podcast hören, aber vielleicht magst du da so ein bisschen was erzählen.
Tatsächlich halte ich das für sehr individuell, was jemand für sich an Ritualen hat. Aber also Rituale für mich ist zum Beispiel regelmäßig zu essen und dass du diesen Rhythmus auch nicht unterbrichst, obwohl deine Alltagsroutine unterbrochen ist. Im Sinne, ich reise, ich bin an einem anderen Ort und so weiter, aber ich bleibe dabei, dass ich morgens zwischen 6.30 Uhr und 7.30 Uhr frühstücke. Ich esse um die Mittagszeit, ich esse abends. Und mein Körper weiß das, dass er das bekommt. Und deswegen wird er sich auch da sehr compliant sozusagen verhalten. Das heißt, ich bin um Stabilität bemüht. Das Gleiche gilt für Ruhezeiten. Also ich glaube, dass das wichtige Dinge sind. Man kann sich auch noch gute Routinen, wie zum Beispiel, man hat ein Stabi-Programm, von dem man weiß, es macht einem ein angenehmes Gefühl oder eine gute Aktivation in der Rumpfmuskulatur. Und man macht das normalerweise, macht davon 2 oder 3 Durchgänge und man macht beispielsweise jetzt am Freitag vorm Rennen nochmal 20 Minuten einen Durchgang, wo man weiß, man kriegt ganz sicher keine Muskelkater, man kriegt ein gutes Gefühl und man hat so eine positive Spannung in sich. Und das sind Dinge, die du halt auch wieder anlegst in einem Reservoir, auf das du zurückgreifen kannst. Ja, und, ja. Und dann sind wir wieder bei der Gesamteinordnung, dieser Umgang mit der Offenheit, indem ich Dinge schließend betrachte, vor dem Rennen. Und nach dem Rennen kann ich wieder einen offenen Fokus haben, ja. Aber bis dahin sozusagen Dinge tue, die mir schlichtweg gut tun, ja. Das ist, glaube ich, das sind die wichtigen Sachen, ja. Und dann sind wir bei Routinen und Ritualen, ja. Und dann kann man, klar, du kannst frequenzmodulierte Musik vorm Rennen hören, du kannst verschiedene Atemtechniken machen und so weiter. Aber ich glaube, das ist alles, sind wir wieder bei der Pyramide, das ist absolute Spitze der Pyramide. Genau.
Du hast gerade auch Stabi erwähnt. Würdest du sagen, dass trotzdem so andere, also Ergänzungssportarten, Kraftsport vielleicht in den letzten Wochen vorm Wettkampf noch was zu suchen hat, so wirklich dann im unteren vielleicht Anstrengungsbereich, oder kann man das dann durchaus auch eher weglassen?
Das ist auch wieder die spannende Frage. Bist du es gewohnt? Bist du es nicht gewohnt? Bist du, wie hart ist dein Wettkampfziel dabei? Ja. Und wenn du ein intensives Krafttraining machst, wirst du für einen Langstreckenwettkampf die Laktatbildungsrate wahrscheinlich erhöhen damit und dir damit ein Stück weit eine Effizienz klauen. Wenn du in der Bestzeit hinterherhechtest, mache ich mal ein Fragezeichen dran. Und auf der anderen Seite ist eine gute Athletik immer ein Schutz, ja. So, und auch eine Präventionsmaßnahme, ein Wellbeing dabei. Und es ist immer die Frage, mit welchem Ziel du so etwas angehst, ja. Und deswegen, ich bin ein Freund davon, gewisse athletische Sachen zu machen, ja. Aber wir arbeiten zum Beispiel da ganz klar mit Körpergewicht. Wir nennen das Kick-Ass Athletics. Das beruht auf einer Technik aus der Physiotherapie, PNF, die immer nach den Gangmustern schult. Das ist super anspruchsvoll, aber das ist so, dass ich sage, das kannst du gut auch noch vorm Rennen durchführen, ja. Und wenn du das gewohnt bist, macht dir das auch zum Beispiel ein Durchgang keinerlei Muskelkater. Brauchst du keine Sorge haben, sondern es ist eher eine positive Anspannung und hast nochmal das Nervmuskelsystem eigentlich ready gemacht. Ja? Ja. Den Range of Motion nochmal durchbewegt. Und deswegen sehe ich das zum Beispiel, ja, als absolut unproblematisch an. Ja? Wenngleich ich jetzt mir, wenn du mich fragst, wie viel Deadlifts würde ich machen oder wie viel Liegestütze, Kniebeuge, was auch immer, da stellt sich halt die Frage, ist das ein Limiting Factor für den Sport, den ich jetzt da gerade machen möchte, ja? Wenn mir aber wichtig ist, dass mir in der Marathon-Trainingsphase mein Bizeps nicht schrumpft, dann musst du vielleicht auch noch die Hantel bewegen. Also, genau.
Ja, ja. Stimmt, das ist auf jeden Fall auch individuell dann natürlich, wie das Ziel aussieht. Lass uns auch gerne noch mal ein bisschen über die Erholung selber sprechen. Also du hast ja jetzt gesagt, klar, Schlaf ist super wichtig. Die richtige Lebensmittelzufuhr ist super wichtig. Gibt es noch irgendwelche anderen regenerativen Maßnahmen, die Sinn machen können, wenn man gerade in dieser Erholungsphase ist, kurz vorm Wettkampf?
Also auch wieder, wenn du in diesen letzten 2 Wochen denkst, beispielsweise, eine Sache, die ich im Laufbereich ganz klar sehe, ist, du hast einen hohen Stress auf Bänder, Sehnen und Gelenken. Und tatsächlich so in diesem, ich habe ja gesagt, in dem Fenster 10 Tage vorneweg, das Wochenende vorneweg, eine gute Erholung zu haben. Wieso nicht dir am Freitag einen coolen Physiotherapie-Termin zu gönnen beispielsweise? Und das kann unterschiedlicher Natur sein. Es kann einmal tatsächlich nochmal wirklich Spannung aus dem Traktus lösen sein oder die Fußsohlen wirklich soweit eigentlich bei der Erholung zu unterstützen, indem jemand da nochmal manualtherapeutisch mit rangeht. Es kann aber auch einfach, sage ich mal, eine Entspannungsmassage des Rückens sein, um einfach deutlich besser zu schlafen. Das kennen vielleicht auch Menschen. Das heißt, wenn ich den Delta-Muskel sehr gut weich knete, dann ist es leichter zu entspannen und tiefer zu entspannen. Genau, aber auch wieder in dieser Hierarchie-Pyramide ist es definitiv Essen, Schlafen, dann kann man gucken, was man dazu noch machen kann. Es gibt auch die Möglichkeit, sich also in der Selbstmassage, ob das mit so einer Terragun oder mit so einem, es gibt auch so sanftere Vibrationstools dafür, die gar nicht so brutal sind. Dann eine Black Roll oder da gibt es ja so viele Optionen, ja. Genau. Mit denen du das machen kannst. Und da ist erstmal alles, sage ich, erlaubt, was dir gut tut. Ja. Und genau.
Ja.
Und dann kann man vielleicht eine Hierarchie davon aufmachen, ja. Und es ist halt jetzt, es kommt nichts über gutes Schlaf, gutes Essen, ja. Und dann kann man Dinge machen wie Massage, Eisbäder, so ein Lymphboot-Thema, was man immer dort hat, ja. Dinge. Wenn du noch körperlich dich bewegen willst, aber sagst, hey, ich möchte die Beine dabei, also die Muskulatur schonen, Aquajogging. Die Spielarten sind sehr, sehr, sehr breit. Und im Hobbysport würde ich doch auch zu einer ganzen Menge Lockerheit gerne aufrufen.
Ja. Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ich denke auch, da muss man jetzt nicht überoptimieren. Ja. Ja. Aber man neigt halt dazu, ne? Man will halt die Bestzeit trotzdem erreichen und super
genau,
entspannt.
Genau, und da falle ich dir fast ins Wort. Mhm. Aber wenn LäuferInnen da halt wirklich die letzten Wochen vorneweg darauf achten, ein konsistentes, gutes Training reinzubringen für sich. Und das ist auch wieder No Magic. Es geht darum, zu üben, das anzubahnen, was man da gerne abrufen möchte. Also ein Kohlenhydratumsatz während Training ist weit wichtiger als eine fancy Taper-Woche. Regelmäßig eine gewisse Distanz gelaufen zu sein, ja, ist auch wichtiger, dass die letzten 8 oder 12 Wochen eben nicht an 8 Wochenenden irgendwie ein Wochenendtrip zu einem Festival waren, sondern dann eben auch die Möglichkeit da sind, in seinem Leben den Raum für diese Sache für eine gewisse Zeit einzuräumen, um eine Leistung zu erbringen. Ich glaube, das ist ganz spannend.
Ja. Ja, absolut.
Und wenn man das tut, dann kommt man, glaube ich, dahin. Und es tut mir leid, dass ich da keine harten Antworten habe, wie du musst so und so viel Kilojoule pro Tag verbrauchen oder sondern auf dieser Verhaltensebene gerade argumentiere. Ja.
Ja. Naja, ist ja auch in dem Fall das Nützlichere, als was dann gar nicht auf die Leute passt, irgendwie vorgeschrieben zu bekommen, sage ich jetzt mal. Ja, Ernährung hatten wir jetzt, ist ja auch sehr, sehr wichtig. Klar kann man da auch jetzt wieder nicht pauschalisieren. Und wir haben ja auch gerade gelernt, man sollte eh keine Experimente machen mehr in den letzten vielleicht 10 Tagen, 2 Wochen vor dem Wettkampf. Gibt es trotzdem vielleicht so nochmal Ernährungstipps oder so, die eine Rolle spielen könnten? Also manche Leute setzen ja zum Beispiel 2 Wochen oder die letzten 2 Wochen vorher nochmal auf rote Beete-Saft oder so. Ne? Es gibt da ja so Klassiker. Hat sich da irgendwas bewährt im Training mit deinen Athletinnen oder sagst du da halt auch, ja, es ist halt individuell, wie die Ernährung funktioniert?
Also mach mal gerade mal Rolle rückwärts. Der Teil ist Ernährung, Basisernährung sollte sowieso passen und man kann Richtung Rennen beispielsweise sowas machen wie Ballaststoffe ein bisschen reduzieren, gerade wenn man Sorge hat, dass man auf Toilette gehen muss während dem Rennen. Ja, das heißt, dass man einfach weniger Stuhlmenge hat. So, ja. Dass man auf Basic Carbs zurückgeht, ja. Oder dass man da halt keine großen Salatportionen oder was auch immer in sich reinschiebt. So, dass der Darm einfach ein bisschen weniger beschäftigt ist. So, dann bist du bei Sachen, die deine Leistungsfähigkeit im Rennen optimieren können. Ja, da bist du bei Rote-Bete-Saft. Ist eine Sache, die definitiv funktioniert. Kannst du dir halt auch den milchsauer vergorenen Rote-Bete-Saft aus dem Bioladen gönnen. Ja, das funktioniert super. Und da kannst du zwischen 4 und 5 Tage vorneweg anfangen und das ist halt dann ein 1/2 Liter Rote-Bete-Saft pro Tag, ja. Dann kriegst du einen entsprechenden NO-Spiegel halt ins Blut. So, dazu gehört dann auch Beta-Alanin zum Beispiel. Dinge, die halt wirklich Wettkampf, also Leistung more likely machen. In sehr intensiven Rennen könnte man auch noch über einen B-Carb-Puffer sprechen. Das sind so die Spielarten, die ich aber auch schon ins wirklich ausgefuchstere Altersklassenlevel oben einsetzen würde, ja, und im Profibereich als unabdingbar sehe, wo ich sage, das sind Dinge, die 3 Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, glaube ich, sind Klassiker.
Ja.
Und ja, die auch, also die nachgewiesen funktionieren, die aber auch alle, also Beispiel B-Carb, das hat auf jeden Fall Einfluss auf deine Verdauung, ja. Du kannst Wasser einlagern, das sind Dinge, probier's vorne, also ich würde nichts da ausprobieren, also das ist der Weltkampf, wenn dir es wichtig ist, du unter Umständen auch viel Startgeld bezahlt hast oder noch eine Reise finanziert hast, dann bitte probier das vorne weg aus, bevor du sowas machst. Gleiches Spiel mit Beta-Alanin, die Haut kann ganz doll jucken, wenn du davon Stimmt. mehr reinhörst, ja. In welcher Form verträgst du es wirklich gut? Ist es ein Kaugummi? Ist es eine Pille? Ist es, also da sind solche Sachen dabei. Das nächste, rote Betesaft, ja. Rote Betesaft ist auch eine schöne Sache, funktioniert, kann die Sauerstoffbindung verbessern, ja. Ist aber auch die Frage, kann ich es gut vertragen? Kann ich mit dem erdigen Geschmack, kann ich das vielleicht auch unter Aufregung noch, ja? Sind Details. Wenn es um eine Jagd nach Rekorden geht, ja, ganz klar gehört das ins Repertoire oder in die Werkzeugkiste. Und wenn es aber darum geht, jetzt das zum ersten Mal zu machen, zum zweiten Mal, auch vielleicht zum zehnten Mal, gute Standards zu erarbeiten. Und das sind Kohlenhydratspeicher, Readiness, Athletik da haben, vielleicht auch eine gute mentale Repräsentation für das, was ich jetzt davor habe. Und dann bin ich ziemlich safe. Ja,
ja. Ja. Ja, cool. Das waren ja schon ganz gute Tipps. Wann würdest du mit dem Carboloading anfangen? Vielleicht dazu noch so ein, zwei Worte?
Das ist auch wieder so eine Sowohl-als-auch-Frage. Es ist bei Rennen, die dich leer machen, die da wirklich fordernd sind, relevanter. Und es kommt darauf an, wie viel Training du vorneweg noch drin hast, ja. Und tendenziell sind es die letzten zwei Tage vor dem Rennen, die wirklich zählen. Ja, und man kann sich überlegen, wenn man aber die Last bereits reduziert hat, ja, dann können auch drei saubere Mahlzeiten da schon gut hinführen. Ja, man kann das dann durchaus schon also zwei Tage vor dem Rennen noch mit einem Shake ergänzen, wenn man merkt, hey, da ist irgendwie Reise drin und ich habe jetzt zum Beispiel zwischen Mittagessen und Abendessen 8 Stunden plötzlich. Ja, dann sollte man eben so etwas vermeiden. Dann kann man das mit einem Snack vielleicht machen und also selbst vor dem Rennen muss man halt überlegen, wie kriegt man diese Kohlenhydratmenge rein, wie kriegt man sie verdaut, und da gibt es unterschiedliche Strategien. Es gibt Athleten, die greifen dann gerne in die Süßigkeitenkiste, ja, ob das dann Haribos sind oder der Nächste nimmt halt zum Beispiel einen Recovery Shake, wo du noch Proteinanteile mit dabei hast. Aber auch hier gilt wieder, nutz das, was du gewohnt bist, was du gut kannst, ja, was dir, ja, was für dich gut funktioniert. Ja,
absolut wichtig, das stimmt. Ja. Mhm. Ja, aber ich meine, war ja schon mal doch einiges dabei, was man sich jetzt für die Ernährung irgendwie noch mitnehmen könnte. Ich würde noch ganz gerne über...
Fällt gerade noch eine Sache ein. Eine Erfahrung ist, die wir gemacht haben, tatsächlich ist, dass je cleaner das ist, was du zu dir nimmst, je naturbelassener. Ich habe vorhin, sage ich mal, den Rote-Betesaft aus dem Biomarkt sozusagen angesprochen, ja. Und das Gleiche halte ich auch bei Essen für relevant. Je klarer das ist, und auch würde ich auch dazu aufrufen, wenn ich eine Trainingsverpflegung nehme, möchte ich, dass in dieser Trainingsverpflegung und in der Wettkampfverpflegung nur das da drin ist, was ich brauche, und nicht irgendwelche Geschmacksverstärker, Säuerungsmittel, weiß der Henker was, was da einfach nicht reingehört in meinen Augen. Artificial Flavors oder sowas, das brauche ich im Rennen nicht, und das brauche ich auch grundsätzlich da in dieser Nahrung nicht. Und das ist etwas, was immer, also Zusatzstoffe, glaube ich, da gucken, dass ich möglichst basic unterwegs bin. Und ich glaube, das können wahrscheinlich auch viele unterstreichen. Je klarer das ist, umso klarer ist auch die Antwort, nämlich dass der Magen-Darm einfach funktioniert.
Richtig, ja. Nee, da bin ich auf jeden Fall auf deiner Seite. Stimmt, finde ich gut, dass du es nochmal erwähnt hast.
Entschuldigung.
Ja. Nee, sehr gerne. Ne? Wir haben vorhin ja drüber gesprochen, dass das Psychische so oft vernachlässigt wird. Mhm. Vielleicht wollen wir da auch noch mal ein bisschen drüber sprechen. Gerade in den letzten Wochen kann ja noch mal Unsicherheit aufkommen bei den Menschen, die, auch wenn es jetzt schon der 6. Wettkampf ist, man weiß nie genau, ne, was auf einen zukommt. Hast du da vielleicht noch mal so Strategien oder so, die man anwenden kann, um vielleicht selbstsicherer zu sein oder um beruhigter in den Wettkampf zu starten im Endeffekt?
Es ist ein riesengroßes Feld, glaube ich.
Ja.
Und wir haben, ich fände es cool, wenn wir grundsätzlich in der Gesellschaft dazu kommen, dass wir sagen, wir finden Leisten cool. Also wir finden, das Performen hat was Cooles. Und das ist, also teilweise hatte ich jetzt auch das Gefühl, dass sowas so ein bisschen abschätzig behandelt wird. Oder mir wurde auch schon gesagt, Philipp, du bist doch verrückt. Oder also bis hin zu... Irgendjemand hat mal, also einfach so so sehr flapsig damit umgegangen. Und auf der anderen Seite, ich habe großen Respekt vor jemandem, der sich neben Arbeit, Beruf und so weiter solche Ziele setzt. So. Und ich glaube, eine wichtige Sache ist, wenn ich mir ein selbstgesetztes Ziel genommen habe, und es ist ja immer nur ein spannendes Ziel, wenn es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass ich daran auch scheitere. Und das heißt, ich kann ja nur aufgeregt sein, wenn ich mich irgendwo zwischen ich kann das schaffen und es könnte auch schiefgehen, bewege. Stimmt. Und man sich klar macht, dass die Sachen eigentlich so das Salz in der Suppe des Lebens sind, dass man sowas macht, um etwas zu erleben, um seine Grenzen auszutesten. Und damit darf man auch verdammt nochmal aufgeregt sein. Mhm. Und damit ist, und Aufregung ist in dem Sinne ein positives Attribut für mein Körper und mein Geist bereiten sich auf das vor, was kommen wird.
Ja.
Das gibt es natürlich in der übersteigerten Variante. Aber ich glaube, dass wir halt eigentlich viel zu selten aufgeregt sind, weil da was Cooles passiert. Und ja, also das heißt, es ist ja eigentlich ein Privileg, aufgeregt zu sein.
Stimmt.
Und ich glaube, wenn man da hinkommt, dann kommt man auch zu einer sehr positiven Konnotation dessen, was man da tut.
Ja, ja.
Und dann vielleicht gemeinsam aufgeregt zu sein oder auch die unterschiedlichen Formen von Aufregung. Der eine geht dann gern unter Leute, der nächste muss sich ein bisschen zurückziehen. Das kann ja ganz unterschiedlich sein.
Ja.
Und ich glaube, dass das von meiner Seite die wichtigste Strategie ist, den Menschen, die sich da reinbegeben, ja, wenn die gesund sind, wenn die sich das bewusst ausgesucht haben, dann gibt es ja keinen Grund, sich nicht darauf zu freuen. Ja? Und ja, wenn ein Ziel so gesetzt ist, dass es eine gewisse Option gibt, auch zu scheitern, dann ist es, glaube ich, auch so hoch gesetzt, dass es gerade Spaß macht. Ja?
Ja.
Und dann wird es doch eigentlich cool erst.
Ja.
Oder? Also ich finde, das ist, ja. Also nichts ist langweiliger als eine Schulklausur, weißt du, weil da kannst du ja nicht. Also das ist dann einfach todlangweilig.
Ja, ja.
Also eigentlich kann man daran ja nur scheitern. Also entweder machst du es richtig oder kriegst halt irgendwie, keine Ahnung. Aber du kannst beim anderen, kannst du halt auch über dich hinauswachsen. Und diese ja. Chance, ja, das zu haben, ist, glaube ich, eine Sache, die viel zu selten auch im Sport angestellt wird. Oder dass man einen Ehrgeiz hat und dass man dazu stehen darf, ja, ich möchte das Maximum erreichen.
Ja.
Also, das ist, ich finde das sogar cool und bestärkenswert, ja, weil ganz häufig wird aus diesen negativ kompetitiven Sachen das so zumindest gefühlt immer wieder das abgewertet oder so ein bisschen weit von sich geschoben, ja. Und nein, ich glaube, das ist ganz wichtig und den Maßstab bestimmt man ja am Ende des Tages selber, ob das gut ist oder nicht. Ja, da drin. Und wenn das mit dem Zeitbudget, was man hatte, wie man da reingekommen ist, zur eigenen Biografie und so weiter passt und man da drin eine coole Leistung bringt, dann hat man auch allen Grund, mit einem breiten Grinsen am Ende des Tages darüber über die Ziellinie zu laufen. Und ich glaube, das ist ein ganz tolles Erlebnis und das ist ein, ja, das bereichert. Das macht Sport aus, das macht solche Wege aus. Man kommt, glaube ich, in Ecken seines Bewusstseins, die man vielleicht vorher so im Everyday-Life gar nicht unbedingt angetastet hat.
Ja. Stimmt, ja. Ja, ich finde das ganz spannend. Deine Sicht auf das Ganze ist auf jeden Fall ein bisschen anders, als man wirklich, wie du sagst, sonst so mitkriegt. Also Aufregung wird meistens eher runtergespielt. Es soll gar nicht erst da sein. Man soll lieber so entspannt wie möglich an der Ziellinie stehen. Aber da hast du schon recht, dass es auf jeden Fall auch was ist, was man irgendwie dann in dem Moment genießen kann, weil es überhaupt keine, oder für uns im Breitensport, keine alltägliche Situation ist, dass man das dann durchaus auch auskosten darf, dass man aufgeregt ist und ja, es irgendwie eine Challenge an dem Ganzen gibt.
Genau, und der vielleicht ein wichtiger Teil ist es auch, dass es die Aufregung ist da und man auch der Umgang mit Aufregung, also sich selbst zu regulieren, dafür ist auch wieder super spannend. Ja? Also beispielsweise dann eine Atemtechnik zu haben, ich sage mal ganz platt, die Ausatmung zu verlängern, um dann eben doch schlafen zu können oder nicht zu aufgeregt zu sein, weil man natürlich sonst vielleicht eine zu sehr Brustkorbatmung oder eine reine Mundatmung schon vorm Rennen kommt oder so. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass Menschen da regelmäßig hinkommen. Mhm, ja. Und dass man sich das nicht abgewöhnt, sondern dass man das eigentlich, das muss ja auch nicht nur im Sport sein, das kann ja auch ein gutes Musikkonzert sein.
Voll.
Selbst wenn man auf der Bühne steht oder Teil eines Chores ist oder ja. ein Spieler auf einer Bühne und so weiter. Ja. Ich glaube, das sind alles ganz vergleichbare Situationen, in denen man in eine Performance-Situation kommt, selbst ein Business-Pitch oder ja, also ein Vorstellungsgespräch. Also es sind ja alles ähnliche Dinge, ja, die eigentlich das zeigen, was man sich erarbeitet hat. Und bewerten kann man das natürlich am Ende immer nur vor dem Hintergrund, von dem man selber kennt. Also sage ich jetzt mal einen Marathon von ganz unterschiedlich. Nimm mal jemanden, der im Business 60, 70 Stunden macht, ja, und den trotzdem noch läuft, das gesund tut, ja, der gesund dort am Start ist, das für sich in der guten Motivationshaltung macht. Beispielsweise ziehe ich den Hut vor, ja. Wer das für sich in der Balance schafft, oder sage ich mal, wenn das Laufen für eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kids beispielsweise ein Ausflucht aus oder einfach eine Me-Time ist oder wie man das auch immer bezeichnen möchte, ja, einfach der Ausgleich oder sich selber auch dabei zu spüren und diese Zeit für sich dabei zu haben. Und einzig und allein vor dem eigenen Bewertungssystem ist es wichtig, dabei zu bestehen.
Ja, ja.
Und also das in dem, sage ich mal, Breitensport und das zu wertschätzen, finde ich dabei einfach enorm wichtig und das aufzunehmen. Und das ist auch das, was, glaube ich, diese großen Veranstaltungen, das ist egal, ob das Berlin, der Challenge in Rot, welche Veranstaltung auch immer, die wo man wie so reingesaugt wird, weil es unheimlich viele Zuschauer gibt, wo es eine Intensität davon gibt, das erleben zu dürfen dabei, Teil einer solchen Sache zu sein, das ist was Cooles und seine eigenen Grenzen davon dabei zu verschieben, ja.
Ja.
Und am Ende einer total unwichtigen Sache für einen Augenblick das Wichtigste sein zu lassen. Ja.
Stimmt. Ja, da hast du voll recht. Ich finde, das waren auch nochmal sehr motivierende und auch schöne, irgendwie auch fast philosophische Abschlussworte. Deshalb, Philipp, sehr, sehr cool, dass du heute mein Gast warst und uns ja deine Profi-Tipps fürs Tapering gegeben hast. Ich konnte mir auf jeden Fall mitnehmen, dass ich entspannter sein darf. Also vielen Dank nochmal für deine Zeit und ja, wie gesagt, nochmal Erfolg für die restliche Saison.
Herzlichen Dank für deine Einladung. Ich hoffe, sie waren nicht zu lax, die Profi-Tipps. Und ja, vielen Dank für deine Einladung, Elliot.
Ja, sehr, sehr gerne. Wenn unsere HörerInnen sich jetzt ja noch mehr Tipps vom Profi also abholen wollen oder dir privat folgen wollen, wo kann man dich finden? Was gibt's da so von dir im Internet?
Im Internet gibt's. Also wir haben fürs Altersklassentraining die Firma Kicker Sports während dem Covid-Quarantäne gegründet und wir bieten Triathlonpläne, Laufpläne und Radpläne an, aber auch Ausbildung da drin. Das heißt im Sinne von Lauftechnikausbildung, Athletikausbildung, Radausbildung, das sind unsere Schlüsselsachen da drin. Da habe ich eine super coole Truppe an Mitarbeitern und auch an ehemaligen Athleten. Also wie jemand zum Beispiel wie der Sebastian Kienle ist da auch ein Gesellschafter mit hinten dran.
Ja.
Und meine Frau selber, die aber als Profi aktiv ist im Augenblick, die arbeitet da noch nicht so im Day-to-Day-Business mit, ist aber da für uns eher das Gesicht dann der ganzen Geschichte, genau. Und ich selber bin unter dem Namen Philipp Seib als Profitrainer unterwegs für Profisportler, ja, das ist aber nebendran, da habe ich nicht meine Website. Das heißt, da bin ich für mich, manchmal gebe ich auf Instagram einen kleinen Einblick, aber kickersports.de ist die Adresse, unter der ihr das findet.
Perfekt, das verlinke ich natürlich wie immer in den Shownotes dieser Folge. Ja, und damit sind wir raus. Danke auch an euch da draußen fürs Zuhören bis ganz zum Schluss. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch kurz die Zeit nehmt, uns ein Abo und eine 5-Sterne-Bewertung dazulassen und folgt uns auch gerne auf Instagram unter achilles.running für täglich neuen Content. Ansonsten hören wir uns hoffentlich nächsten Freitag wieder. Viel Spaß beim Tapering und bei euren Wettkämpfen und wie immer, keep on running.